Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Wissenschaftliche Diskussionsrunde. Ethik und Verantwortung in einer digitalisierten Welt.
Herzlichen Dank, Professor Klaus Mainzer. Und das, was hier als Vorlage gegeben wurde, das wird jetzt gleich vertieft. Ethik und Verantwortung in der digitalisierten Welt mit dieser Gesprächsrunde. Die Runde wird ergänzt durch Dr. Harald Bose, Landesbeauftragter für Datenschutz Sachsen-Anhalt. Herr von Bose. Professor Stefan Ieske, der heute Morgen schon erwähnt wurde als einer der beiden wissenschaftlichen Beiräte dieser Konferenz von der von Gericke-Universität Magdeburg, Pädagoge, Medienpädagoge. Herr Professor Ieske. Ein Platz bleibt erstmal noch frei in der Mitte. In der Runde sitzt Professor Klaus Mainzer, an seiner Seite Philipp Otto von der E-Rights-Plattform, Informationsplattform zu aktuellen Entwicklungen des Urheberrechts und des Datenschutzes. Willkommen! Ihr Platz. Und ganz außen nimmt Platz Friedhelm Greis, Redakteur von golem.de, Portal für iNews. Guten Morgen, Herr Greis. Und in der Mitte der Platz für die Moderatorin der Runde. Hier ist die Medienjournalistin Vera Linz von Deutschlandfunk Kultur. Bitte, Vera.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Jetzt sind ja schon alle vorgestellt, das spart uns viel Zeit. Wir wollen hier gleich diskutieren, aber nicht nur wir hier in der Runde, sondern auch Sie sind erneut eingeladen, mitzudiskutieren. Einmal wird es ein Saalmikrofon geben und zum anderen haben wir ja das Mentimeter, was Andreas Ulrich heute Morgen schon vorgestellt hat, wo Sie unter menti.com sich an unserer Umfrage, genau, da steht es schon, beteiligen können. Was umfasst für Sie der Begriff Digitalkompetenz? Sie sehen, einige haben sich schon geäußert und umso mehr ein Begriff doppelt oder mehrfach auftaucht, umso dicker wird er aus dieser Cloud sozusagen hervorstechen. Und wir werden dann am Ende mal schauen, welchen Begriff wir da ganz oben haben und dann können wir den hier mit in die Diskussion mit reinnehmen. Und wie gesagt, wenn Sie sich später auch äußern wollen mit dem Mikrofon, einfach ein Zeichen geben und dann kommt man auf Sie zu und Sie können sich mit einbringen. Unsere Themen in dieser Runde jetzt bis 12.20 Uhr sollen sein die moralische und rechtliche Verantwortung beim Einsatz digitaler Technik, das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung und natürlich das Thema Digitalkompetenz und Medienpädagogik. Wie können diese beiden Komponenten dabei helfen, dass wir, mal salopp gesagt, mit der Digitalisierung besser klarkommen und dass sie auch gesellschaftsverträglich fortschreiten kann, würde ich sagen. Ich beginne nochmal mit Ihnen, Herr Mainzer. Sie sagten, wir brauchen mehr Erklärbarkeit bei künstlicher Intelligenz oder bei digitaler Technik generell, würde ich sagen. Was heißt Erklärbarkeit? Wie viel müssen wir als normale Menschen verstehen von den Algorithmen?
Also zunächst einmal, denke ich, ist wichtig, dass ein Grundverständnis da ist, damit auch diese typische German-Angst, die man uns nachsagt, damit das endlich verschwindet. Das haben wir in anderen Ländern nämlich nicht. Nur ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass viele Menschen nur die Schlagwörter kennen und die werden dann aufgeladen und nicht wissen, was dahinter steht. Ich habe ja eben auch versucht, so ein bisschen die Luft rauszulassen und zu zeigen, dass das alles basic ist. Also hinter dieser ganzen künstlichen Intelligenz zum Beispiel heute steckt nichts anderes wie Statistik. Und das kann man also so auf Hochschulen im mittleren Semester alles verstehen. Es ist nichts Besonderes. Ja, aber man muss wissen, dass es Statistik ist. Und Statistik hat ihre Grenzen. Das weiß jeder Anfänger, dass statistische Korrelationen nicht mit kausalen Erklärbarkeiten und so weiter zusammenhängen. Also einfach solche Basics und dann mit einer größeren Gelassenheit daran. Und das kann man schon auf Schulen vermitteln. Das kann man nach einem Studium bei den Technik- und Ingenieurwissenschaften sowieso. Die lernen das ja. Aber auch für Geistes- und Sozialwissenschaftler, denke ich. Und dann hört das endlich auf und dann kriegen wir auch eine gelassene Einstellung dazu. Wir müssen nicht so abdrehen wie die Japaner, wenn sie einen Roboter sehen, der möglichst menschenähnlich aussieht. Aber übrigens, die drehen dann ab, wo diese menschliche Physiognomie täuscht eigentlich etwas vor, was überhaupt nicht da ist. Hm. Ja, das wäre die andere Seite und die sind dann hip und hype damit, sondern dass man das, was man uns ja nachsagt, ist diese Nüchternheit. Ja, das war, da waren wir immer gut und das möchte ich erreichen, dass das also auch mit der Erklärbarkeit angestellt wird.
Gelassenheit finde ich gut, das ist, glaube ich, eine gute Haltung bei so einem Thema. Basics finde ich auch gut für Sie als Menschen mit mathematischem Sachverstand vielleicht etwas leichter als für andere Menschen. Philipp Otto, iReiz.lab, aber iReiz.info machen Sie auch diese Plattform, die sich ja auch damit beschäftigt, die Digitalisierung dem normalen, sage ich mal in Anführungszeichen, Menschen zu erklären. Wie viel von Algorithmen müssen wir verstehen? Was genau müssen wir da verstehen und wo können wir sagen, das überlassen wir jetzt den Mathematikern oder Physikern?
Die entscheidende Frage ist, wer ist wir? Und wir sind in dem Moment sozusagen ganz viele Wirs. Wir im Sinne von der Regulator, der Gesetzgeber beispielsweise, der muss in der Lage sein, natürlich durch welche Hilfsmittel auch immer zu verstehen, was da passiert, damit er entscheiden kann, was er wie steuern will. Weil wir haben dieses Grundproblem, dass wir natürlich, wir haben das Grundgesetz, ne, und sie haben wunderschön geendet auch mit Artikel 1, und das sind lauter Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind für diese Gestaltung von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, dem Umgang mit Algorithmen. Die entscheidende Frage ist aber, wie kriegt man denn das im Code berücksichtigt? Wie kriegt man denn das in diesem Moment, wo er programmiert wird, wo er sich in der Zukunft möglicherweise auch ein Stück weit selber programmiert, wo kriegt man das da rein, dieser Blickwinkel? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ein Stück weit diese Blackbox auch geöffnet wird, damit man überhaupt sagen kann, okay, hier haben wir ein Problem und hier müssen wir irgendwas tun. Oder wir haben kein Problem und wir müssen nichts tun. Aber das ist eine entscheidende Stelle, wo wir handlungsfähig werden müssen. Wenn wir jetzt das andere Wir nehmen, der wir als Sie, alle, wir als Privatpersonen, wir müssen nicht per se den Algorithmus verstehen, wir müssen auch nicht anfangen, jetzt alle Informatik in der Schule zu lernen oder auch in unserem Hobby nichts anderes mehr zu machen. Aber wir müssen uns darauf verlassen können, dass wir wissen, wenn so ein System eingesetzt wird, dass es Wertungen trifft und Wertungen, die über unseren Alltag entscheiden. Und diese Wertungen mit den ganzen Daten, die da erhoben werden, die führen zu Ergebnissen. Das ist aus Schwarz-Weiß, kommt am Ende eine Farbe raus und die kann sich ändern, je nachdem, welche Daten beispielsweise eingespeist werden. Und das führt zu Diskriminierung. Das kann dazu führen, dass Leute bei Bewerbungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden, in Vorauswahlverfahren beispielsweise. Das kann an ganz anderen Stellen dazu führen, wir kennen das von der Schufa, dass jemand einen Kredit nicht mehr bekommt. Das ist nichts anderes. Wir hatten das Modell in China, ne, das ist auch in diese Richtung so ein Modell, wo es eigentlich um nichts anderes geht. Ausgangspunkt bei den Chinesen war ein Stück weit nochmal ein anderer, das vielleicht noch als einen Halbsatz ergänzt zu Ihrem Vortrag, Herr Mainzer. Die Chinesen wollten vom Ausgangspunkt her eigentlich nichts anderes machen, als eine Schufa bauen, eine Schufa in einem digitalen Zeitalter, weil sie nicht wissen konnten, an welcher Stelle welcher Bürger wie kreditwürdig ist, plus auch wie gefährlich, ungefährlich. Das kommt natürlich dazu. Und die Frage ist, was würde passieren, wenn wir heute eine Schufa bauen würden unter diesen Bedingungen? Vielleicht wäre das ganz ähnlich.
Herr Professor Ieske, das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, dass ich ein Grundverständnis dafür bekomme, wie Algorithmen funktionieren. Vielleicht so die Grundprinzipien könnte man ja in Mathe vielleicht lehren. Und der andere Aspekt ist, dass ich zeige, wo nimmt der Mensch Einfluss? Also wo sind menschliche Wertungen mit eingebaut und wo kann ich auch als normaler Bürger sozusagen Einfluss nehmen und muss ich aufpassen? Das sollte man noch in die Schulen bringen, oder?
Ja, das sollte man in Schulen bringen, aber die Frage ist ja eben schon aufgeworfen worden, in welcher Form. Und ich glaube auch, da würde ich zustimmen, das ist keine Frage von Informatik lernen. Also jedenfalls nicht in erster Linie oder ausschließlich. Ich glaube auch, das wäre zu komplex. Also wenn man heutige Software verstehen wollte, vom Code her gesehen, dann glaube ich nicht, dass das Einzelpersonen eigentlich in der Form können, bis auf wenige Ausnahmen. Wenn Code in Teams produziert wird und mit Bibliotheken, die schon vorgefertigt sind beispielsweise, dann ist es wirklich schwierig, das bis ins Letzte zu verstehen. Dann würden wir sehr wenig Personen sprechen. Ich glaube, das hatte Herr Mainzer ja schon zu Beginn, es geht eher darum, ein grundlegendes Verständnis zu entwickeln. Und dann würde ich sagen, das müsste nicht nur in Informatik passieren können oder in Mathematik, sondern in ganz vielen anderen Bereichen oder Fällen. Wir selbst haben beispielsweise gearbeitet zur Online-Werbung und ich glaube, das bietet sich zum Beispiel an, weil man da prototypisch solche Entwicklungen von Algorithmisierung, von Big Data und so weiter erkennen kann an einem lebensnahen Beispiel. So, das glaube ich, das würde sich bietet sich pädagogisch an, dann damit zu arbeiten. Also ich würde das eher als einen Querschnitt sehen. Und dann müssten wir immer noch überlegen, was ist das Ergebnis und was schlussfolgern wir daraus? Und das ist gar nicht einfach zu beantworten. Also wenn man weiß, wie Online-Werbung funktioniert, dann ist man noch immer davon entfernt, dann in dem Kontext adäquat zu handeln. Die Frage wäre, was ist denn dann adäquates Handeln? Und dann ist man natürlich auch in solchen Bereichen von Ethik und von Normen, was wir gerade hatten, dann spannt sich ein sehr komplexes Feld auf. Ich glaube allerdings auch, das war ja auf einer der Folien mit dem Kreis so angedeutet, das ist eine Art Kooperation, von der wir da sprechen. Und häufig ist es ja so, dann wird am Ende gesagt, ja, das ist eine Aufgabe vom Bildungssystem. Und ich glaube auch, dass das Bildungssystem eine große Rolle spielt, aber in Kombination mit anderen Playern. Und dann würde man überlegen müssen, was sind denn eigentlich die Stakeholder und wie können wir da zusammenarbeiten? Und das ist dann der Bereich, wo natürlich Informatik eine Rolle spielt, wo wir auch Kooperationen haben und ganz andere Bereiche, auch Wirtschaft. Und dann sieht man, wie komplex das Feld ist.
Aber inwieweit wird es in den Schulen schon gemacht? Auch zum Beispiel auch die Geschäftsmodelle, die dazugehören und das Mathematische und das Ethische?
Das ist sehr unterschiedlich. Also man kann natürlich auch gegenwärtig in Schulen in ganz vielen Projekten das verankern und umsetzen. Ob das systematisch gemacht wird, da bin ich mir nicht sicher. Und darüber werden wir hier auch sprechen. Und ja, ob es ein eigenes Fach geben muss, ob das Kooperationen sind. Mir kommt es allerdings so vor, dass die Idee ist, gleich immer zur Schule zu schieben, zu sagen, das ist ein Problem von Lehrendenfortbildung beispielsweise und dann wird das bearbeitet. Das hat die letzten, ich sag mal, 20 Jahre nicht funktioniert. Ich bin kritisch, ob das zukünftig passieren wird. Man müsste vielleicht über andere Wege nachdenken. Also wir haben, ich glaube, vor 2 Jahren hier schon mal darüber gesprochen, da war unsere These zu sagen, wir könnten das so machen wie mit Schulsozialarbeit. Es gibt Leute, die sind in Schule, die kümmern sich um Fragestellungen, beispielsweise um Projekte in diesem Bereich. Das würde ich für interessant, für produktiv halten. Da gibt es wenig. Wenn man natürlich jetzt einem Lehrer in Biologie sagt, kümmere dich auch noch um Digitalisierung, Globalisierung, dann wird das kompliziert. Ist auch eine Art von Überforderung.
Das heißt, man könnte ein extra Schulfach vielleicht schaffen?
Ja, Schulfach wird auch kritisch diskutiert. Dann hat man wieder ein Fach, wo man sagt, wir machen es nicht in allen Fächern, sondern in einem Fach. Die sind dafür verantwortlich, der Rest macht es nicht mehr. Das ist ein Nachteil. Allerdings hat man natürlich mit dem Schulfach erstmal eine Aufwertung des Gegenstandes, was natürlich auch nicht ungünstig ist. Ja, sind so zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube, diese Projektidee, das breiter in Schulen zu tragen, das wäre erstmal meine Strategie, die ich hier argumentieren würde, aber da würde ich mich auf den Diskurs freuen.
Es geht ja, Sie haben es schon angesprochen, auch darum, dann ethische Themen zu besprechen. Es geht darum, Normen zu setzen, die man dann natürlich auch in der Schule diskutieren kann. Und jetzt schaue ich auf unser Mentimeter und auf die Beantwortung der Frage, wer sollte die Verantwortung, guck mal hier vorne, kann man es auch noch mal sehen, Philipp, wenn hier, wir haben nämlich auch noch einen Monitor, wo wir es auch sehen, wer sollte die Verantwortung für die Implementierung der Digitalkompetenz in der Gesellschaft tragen? Ganz eben stand noch Politik oben, aber jetzt, wo ich drüber spreche, ist Bildungs, das ist wirklich sehr klein, ne? Was steht da ganz oben? Bildungsbereich. Ich wollte nämlich gerade zur Politik kommen, mache ich jetzt auch trotzdem. Vielleicht rutscht die ja auch gleich nochmal wieder mit nach oben. Und zwar nehme ich dieses Stichwort Normungsroadmap aufgreifen, was Professor Mainzer schon in seinem Vortrag genannt hat und was ja so einen kleinen Hype-Moment hat, weil es was ganz Frisches ist, was jetzt aufgekommen ist. Die Steuerungsgruppe hat ihre erste Sitzung am 1. August und dann gab es schon vor einer Woche auch eine Tagung in Berlin zu dem Thema, also großes Thema Normungsroadmap, Herr von Bose. Was für Normen brauchen wir, um sozusagen diese KI oder auch digitale Technik eben sinnvoll zu gestalten?
Vor einer technischen Normung für eine einzelne Anwendung steht sicherlich die Verantwortung der Politik. In einer demokratischen Gesellschaft ist es unverzichtbar, dass die grundlegenden Entscheidungen über Einsatz oder auch Nicht-Einsatz von KI durch die Gesetzgeber getroffen werden. Und da spielen dann in erster Linie rechtliche Aspekte eine Rolle, die auch über eine Technikfolgenabschätzung hinausgehen. Natürlich bleibt die Menschenwürde Maßstab, aber die Menschenwürde ist vor allen Dingen dann relevant bei den Entscheidungen, die aus den KI-Prozessen dann entstehen, dass nicht die Maschine abschließend entscheidet, sondern dass es eine Entscheidung des oder von Menschen weiterhin ist. Das ist anerkannt, das wird jetzt in den Papieren und Kommissionen in Berlin auch diskutiert. Also es muss die Verantwortung der Politik, der Gesetzgeber angesprochen werden im Bereich Recht. Und da geht es dann etwa im Bereich Datenschutz im Speziellen auch darum, Herr Mainz hat es vorhin mit dem Stichwort Gestaltung angesprochen. Ja, man muss vorgeben, dass gewisse Dinge schon Bereiche in das Design dieser Systeme eingepflanzt werden bei der Entwicklung dieser KI-Systeme. Und dazu gehört dann weiterhin oder im Konkreten etwa der Aspekt der Transparenz. Also ich bin der Meinung, dass man natürlich es schwer hat, in der Schule alle Details zu vermitteln zu KI-Systemen. Aber welche Daten fließen in eine einzelne Anwendung ein und wie arbeitet der Code die auf? Das zu vermitteln in den Grundzügen ist wichtig, um die Folgen abschätzen zu können. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter bei den vielen, vielen Daten und der Intelligenz dieser Systeme, dass das System ja eine Eigendynamik hat. Es soll ja gerade intelligent sein. Und das zu verstehen, wie diese Weiterentwicklung im KI-System, auch in der Vernetzung der verschiedenen Anwendungen in einer Welt des Internets der Dinge, wie angesprochen, wie das dann funktioniert und da Grenzen zu setzen, das wird eine der großen Herausforderungen sein, aber die Herausforderung ist auch deswegen so riesig, weil wir nicht nur an Deutschland und Europa denken, denn die Daten befinden sich natürlich dann möglicherweise nicht auf Servern in Europa. Aber wie bekommen wir in einer wirtschaftlich globalen Welt mit unseren Vorstellungen, Idealen und rechtlichen Maßgaben die Standards hin, die dann ja möglichst weltweit Anwendung finden? Wie überzeugen wir Chinesen und US-Amerikaner von unserem Wertesystem? Das gehört auch zur Aufgabe von Politik. Mhm. Das sehe ich als eine weitere große Herausforderung.
Bleiben wir mal kurz beim Datenschutz. Dass Sie als Datenschutzbeauftragter das sagen, ist auch gut und richtig. Und Europa versucht, Herr Greis, sich da zu profilieren und Standards für die Welt zu setzen oder zumindest Standards zu setzen, an der sich die Welt orientieren kann und vielleicht in den USA auch schon teilweise tut. Wir haben diese DSGVO, also so ein Schlagwort, das es seit gut zwei Jahren gibt. Wie gut funktioniert das? Wie weit funktioniert diese Datenschutzgrundverordnung, um solche Dinge, was Herr von Bose auch jetzt ansprach, eben sicherzustellen?
Ja, zuerst muss man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung natürlich nur die personenbezogene Daten schützt und das hat bei KI ja oft keine Relevanz. Also gerade wenn ich jetzt an den Autobereich denke, wenn es darum geht, jetzt autonome Autos zu entwickeln, da habe ich ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt was mit personenbezogenen Daten zu tun. Aber das wäre natürlich, ganz einfach zum Beispiel Verkehrszeichenerkennung, ein wichtiges Teil der KI hat oder Objekterkennung hat jetzt nichts mit personenbezogenen Daten zu tun. Aber jetzt im Bereich Medizin ist es natürlich die Frage, wenn jetzt Aufnahmen, jetzt Röntgenaufnahmen oder andere Aufnahmen dann für die Forschung, für die KI-Trainierung, also für die Trainierung der Systeme genutzt wird, kann man da noch einen Personenbezug herstellen? Sind die soweit anonymisiert? dass da jetzt niemand mehr auf den konkreten Patienten da Rückschlüsse treffen kann. Das sollte natürlich da berücksichtigt werden. Also die Person, die ihre Daten für irgendwas zur Verfügung stellt, um irgendein KI-System zu trainieren, sollte natürlich irgendwie auch darüber entscheiden können, will ich das und sind die dann pseudonymisiert oder so anonymisiert, dass die halt nicht mehr also dass es keine Rückschlüsse mehr auf mich gibt. Und aber man muss natürlich sehen, ohne solche Daten kann man die Systeme nicht trainieren. Je besser die Daten sind, desto besser Ergebnisse erzielen dann die Systeme und sollte man eigentlich schon dann wirklich überlegen, ob man da dem Fortschritt da unterstützen möchte.
Und sollte man? Also Sie stellen es so als Frage.
Ja, natürlich, wenn dann weiß ich nicht, solche Systeme tatsächlich auch bessere auch Diagnosen treffen können, warum sollte man das nicht unterstützen, wenn man da keinen Nachteil davon hat und wenn man dann auch seinen Datenschutz quasi gewährleisten kann.
Mhm. Herr Bose, Sie haben da den Vorschlag gemacht, Datenschutz bei Design. Nee, wie heißt das doch? Nee, Security by Design könnte man machen. Wäre das ein Weg sozusagen, um sicherzustellen, dass es eben zum Beispiel keinen Datenmissbrauch gibt?
Also dieser Designgedanke, den findet man überall. Wir sprechen von Transparenz bei Design und Ethik bei Design, Datensicherheit bei Design, ja. Aber es ist interessant jetzt, die Diskussion läuft ja in der Wissenschaft, die läuft in der Politik, im Rechtsbereich. Die Datenschutzgrundverordnung, ja, der Datenschutz allgemein setzt ja auf Datensparsamkeit, setzt auf Einwilligungsprinzip, setzt auf natürlich auch auf Datensicherheit, setzt aber auf Zweckbindung. All diese neuen Entwicklungen tun das Gegenteil. Die Zwecke sind ja ein Stück offen. Die Systeme sollen ja intelligent Möglichkeiten, Anwendungen weiterentwickeln. Einwilligung, wie soll denn in jede dieser neuen Anwendungen eingewilligt werden? Das passt auch nicht. Und Datensparsamkeit passt am allerwenigsten. Es geht ja um Big Data bei KI. Das zeigt sich gerade an dem guten Beispiel Gesundheitsdiagnose und Gesundheitsforschung. Also wie löst man das? Und da sagt die Datenschutzgrundverordnung derzeit, sie wird ja schon wieder evaluiert in diesen Monaten, Anonymisierung der Daten ist ein möglicher Weg. Zum Teil geht es um Sachdaten, aber bei den personenbezogenen Daten möglichst anonymisieren. Und natürlich muss auch daneben, weil das Vertrauen schafft, Herr Mainzer hat es gesagt, die Datensicherheit beachtet werden. Nichts wäre schlimmer, wenn diese Systeme unsicher sind und manipuliert werden können, von außen angegriffen werden oder Daten verloren gehen und nicht mehr verfügbar sind. Das würde ja dann die Nutzbarkeit dieser Systeme sofort in Frage stellen. Also auch hier große parallele Herausforderungen, abgesehen von den grundsätzlichen Fragen.
Mhm. Philipp Otto, was Herr von Bose jetzt sagte, klingt wirklich so ein bisschen wie ein Widerspruch in sich. Ne? Einerseits wollen wir die Daten schützen, anonymisieren, andererseits brauchen wir immer mehr Daten. Privatsphäre läuft aus, habe ich heute Morgen schon mal in einem Statement hier gehört. Ist das so oder kann man da die Balance herstellen?
Ich glaube, es ist sogar so der dritte Punkt, der auch noch dazu kommt, die Datensicherheit. Ne? Sozusagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass es keine hundertprozentige Datensicherheit selbst für höchstpersönlichste Daten in der Zukunft mehr geben wird. Wenn wir uns in ein paar Jahre weiterversetzen, die elektronische Patientenakte, da werden sehr intime Daten von uns drin liegen und es ist nicht auszuschließen, dass diese Daten nicht, warum auch immer, abfließen werden. Trotzdem ist das natürlich immer so ein Restrisiko. Auch ein Atomkraftwerk kann in die Luft fliegen, auch sonst irgendwas kann passieren. Also man muss nicht immer mit dem Teufel an der Wand arbeiten, man muss diesen Weg dahin gehen und alles dafür tun, dass dieser Weg gut gepflastert ist und dass man alles sozusagen tut im Bereich Sicherheit, im Bereich Privatsphäre, aber auch im Sinne von, wie kann man diesen öffentlichen Nutzen an dieser Stelle hervorheben. Und dieser öffentliche Nutzen, das ist das, das machen wir uns, wenn wir darüber nachdenken, wie fühlt sich das an, wie ist das für uns, den machen wir uns zu selten bewusst. Und dieser öffentliche Nutzen ist gigantisch. Es ist einfach gigantisch, wenn man plötzlich neue Muster in Krankheitserkennungen findet und Leuten das Leben retten kann. Es ist gigantisch, wenn man plötzlich, 40% Energie einspart, sparen kann, weil man optimiert. Es ist in ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen wird es riesige Veränderungen geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und das ist aus einem übergeordneten, öffentlichen Blick, auch aus einem demokratietheoretischen Blick, wird das wahnsinnig spannend sein, was dort passiert und wie sich unser Leben verändert. Und dass es immer eine Balance ist, das ist klar. Sondern es wird immer diese Balance sein aus, was gebe ich persönlich frei, wo will ich eher sozusagen ein bisschen verdeckt sein. Wir haben auch diesen ganzen Moment, was passiert denn, wenn alles gemonitort wird? Ne? Dieser Moment von Überwachung im Sinne von technikneutraler Überwachung, dass einfach in jeder Sekunde klar ist, wie schnell fährt mein Auto und das in der Cloud liegt. Und sofort der Fahrverstoß, wenn ich 10 km/h zu schnell bin, automatisiert verhängt wird und von meinem Konto abgebucht wird. So ist es das sozusagen an dieser Stelle, was wir haben wollen, weil das ist heute möglich. So, es ist möglich, sozusagen das zu verknüpfen. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, und das ist auch dieser Moment von dieser Human Touch tatsächlich, ne, im weitesten Sinne. Wir leben auch von Regelübertretungen. Wie gewährleisten wir eigentlich Regelübertretungen in einer Welt, die komplett geregelt ist? Wann darf ich denn hier 15 km/h zu schnell fahren? So, wann kann ich sicherstellen, dass niemand weiß, wo mein Auto gerade ist? Und diese ganzen Aspekte, also das ist höchst moralisch, höchst ethisch und höchst diskursiv an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, was wir hier gesellschaftlich klären müssen. Und das gesellschaftlich Klären, das ist ganz stark im Fokus. Ne? Also jeder hier, auch Sie alle, sind dazu aufgerufen, mit allem, was wir haben, zu überlegen, an welcher Stelle wir welche Regelung wollen und wie die sich auch verändern kann. Und das kann heute was anderes sein als morgen. Und wir haben immer diese Mischung aus allen Aspekten.
Ich muss kurz nachfragen, meinst du? Und dann, ja. Weil Sie sagten, der Nutzen ist gigantisch. Philipp, frage ich mich, dennoch gibt es eine gewisse Sorge oder Angst davor? Liegt es auch daran, dass man den Nutzen noch gar nicht so sieht? Weil, ich sag mal, die Bahn ist vernetzt und hat Verspätung. In Berlin habe ich kein Netz in der Wohnung, weil irgendwelche Betonwände dazwischen sind. Der Computer stürzt ab und, und. Also man spürt es, finde ich, ja noch gar nicht so stark, was da offenbar schon existiert.
Also die Leute, die sich damit beschäftigen, die spüren das alle und die sehen das auch, selbst wenn sie es noch nicht greifen können. Und es ist klar, solange nicht der praktische Anwendungscase da ist, den man auf der Straße anfassen kann, bleibt es immer ein Stück weit abstrakt. So, und deswegen wird aber, und das, damit sind wir mittendrin sozusagen, es gibt diese Schritte zu ganz vielen kleinen und größeren Veränderungen, die sich in unseren Alltag einschleichen, in Tools, die wir plötzlich anwenden können etc. Es wird sozusagen dieser Schritt vollzogen werden und dann werden wir auch, diese Akzeptanz wird an dieser Stelle auch wachsen, weil sozusagen auch Bedenken sind dazu da, dass man sie konstruktiv ausräumt. Und wenn sie nicht auszuräumen sind, dann ist das eine rote Linie. So, und dann brauchen wir ein Gesetz, so, das das verhindert. Und wichtig aber, und das war auch vorher nochmal dieser Aspekt, mit wie kriegen wir eigentlich Transparenz in den Code und so weiter. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil dieser Code verändert sich ständig. Der verändert sich, der Google-Code verändert sich dutzende Male am Tag. So, und die Daten verändern sich und die Ergebnisse verändern sich. Das nur als ein Beispiel und so einen fliegenden Pudding an die Wand zu nageln, ne, das führt dazu, dass wir möglicherweise auch ganz andere Kontrollsysteme, ganz andere Eruierungssysteme und auch Wissenssysteme brauchen, auch im Sinne von smarterer Gesetzgebung, engerer Verknüpfung mit Technik, mit Forschung etc.
Was sich doch aber nicht verändert, ist das, Herr Mainzer, ich frage Sie mal jetzt, ist doch das Prinzip, nach dem es funktioniert. Natürlich, Google verändert ständig, der Algorithmus kennt ihn wahrscheinlich selber irgendwann nicht mehr oder die neuronalen Netze, Sie hatten es vorhin gezeigt, man weiß nicht mehr, was die da in Anführung denken unter sich, aber das Prinzip, wonach es funktioniert, ist ja dennoch dasselbe und dass ich wissen muss, wo muss ich als Mensch kritisch nachfragen. Und das könnte man doch ganz gut kommunizieren, oder?
Ja, also zunächst einmal, ich bin ganz zufrieden, und froh auch, wie die Diskussion läuft. Denn bei dem Stichwort Medienkompetenz hätte das auch anders sein können. Und weil in Deutschland eine Tendenz besteht, nicht nur bei den Technikern des Overengineering, sondern auch der Überregulation. Und das wird im Ausland auch so gesehen. Ich komme ja ein bisschen rum. sodass am Ende wir dann ein perfektes Regelwerk anstreben, damit auch gar nichts schiefgehen kann. Die Deutschen, denen wird ja nachgesagt, so ein bisschen risikoscheu zu sein. Das Gegenteil sind die Amerikaner, die Japaner und so weiter. Aber ich höre so aus Ihren Bemerkungen heraus, das Problem wird auch erkannt. Sind Sie in einem Betrieb, in einem Unternehmen, gibt es immer zwei Gruppen. Das eine sind die Ingenieure, die sind für Innovation. Die haben dauernd tolle Ideen. Und die andere Gruppe, das sind die Controller. Und beide mögen sich auf den Tod nicht. Denn die Controller sagen immer, das kostet so und so viel, das ist so und so gefährlich und so weiter. Und die Diskussion haben wir in der Gesellschaft auch. Und eben war die Rede davon, dass das ausbalanciert ist. Also dieses Land hängt massiv davon ab, dass wir auch hier in bestimmten Sparten, wir können das längst nicht überall machen, aber in bestimmten Sparten, ich habe das eben in der Industrie- und Arbeitswelt, das liegt uns hier in Deutschland, angedeutet, dass wir da möglichst auch gute neue Ideen haben, wo die Amerikaner und die Chinesen und die Japaner und die Südkoreaner dann auch ein bisschen neidisch werden und sagen, guck, die machen das. Aber die Kunst besteht darin, sehen Sie, das war früher auch Made in Germany. Made in Germany, mein Vater war schon Ingenieur und da hörte ich das auch, das ist diese Solidität. Also die deutschen Motoren, der Anlagebau, das wurde auch mit so einer Sicherheit. Wir hatten nie den schönsten Design, da waren die Italiener viel besser. Das war so das frühere Vorurteil. Aber diese Solidität, das hing auch mit Sicherheit zusammen. Grundsolide, sicher, umso schlimmer war das, was da in der Automobilindustrie sich vor kurzem abgespielt hat. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen diese Innovationskraft in bestimmten Bereichen müssen wir wieder verbinden, und das ist der Hintergrund von dieser Normungsroadmap, ja, müssen wir wieder verbinden, auch was früher mal so diese DIN-Normen waren, mit solchen Standards, einer guten Standardisierung. Und wenn uns das gelingt, von wegen Medienkompetenz und all diesen hehren Reden in der Ethik, dann sagt die Welt von uns, das wäre so meine Idealvorstellung, Donnerwetter. Die haben nicht nur gute Ideen in der Technik, die verbinden das mit Standards und das ist erstrebenswert. Was ich im Anfang meines Vortrags ja zeigen wollte, ist, mit dieser KI- und Technikdebatte verbindet sich heute eine Entscheidung über Wertsysteme. Wir hatten den Kalten Krieg gehabt, da hatten wir zwei Wertsysteme, Gesellschaftssysteme, die gegenüberstanden. Was ich eben angedeutet habe, sind so diese groben, zentralen Wertsysteme, die da miteinander ringen. Und wer sich am Ende durchsetzt, ist keineswegs vorprogrammiert. Es könnte am Ende sein, dass die sagen, also da in Europa diese starke Fragmentierung und wieder die Entscheidungsprozesse laufen, nee. Dann nehmen wir das lieber mit so einer starken Zentralmacht, akzeptieren wir das. Oder nach amerikanischer Art, wir setzen auf diese starken Businessmodelle und damit sind die Arbeitsplätze gesichert und damit ist die Bevölkerung zufrieden. Das heißt also, wir müssen beides miteinander verbinden. Und ein Punkt wäre mir jetzt hier noch wichtig, das war auch im Anschluss an Ihre Ausführungen, wie setzen wir das um? Und das ist ein Thema, das mich also ein Leben lang auch beruflich beschäftigt hat, nämlich bei mir weniger an der Schule, obwohl ich auch an den Schulen dann unterwegs war, sondern an den Hochschulen. Das Wichtige ist ja, wir brauchen in gewisser Weise einen neuen Typ von Techniker oder Ingenieur. Und das muss man nicht herbeipredigen, sondern ich erlebe das in der jüngeren Generation, im Unterschied zu diesen alten Betonköpfen, sage ich mal, unter uns, die nicht links und rechts geguckt haben, sondern genau die Schraube da drehten, wo sie es auch gelernt hatten, sondern diese Sensibilisierung auch für gesellschaftliche Themen. Und es muss uns gelingen, an den Universitäten in die Ausbildung der Informatiker, der Techniker, der Ingenieure, diese humanwissenschaftlichen Aspekte mit zu integrieren. Das sollen am Ende keine Philosophen oder sowas werden, aber die müssen sensibilisiert werden und sie müssen trainiert werden, auch, weil sie das normalerweise nicht lernen, im Unterschied zum Juristen und Sozialwissenschaftler. Die reden dauernd und deshalb können sie nachher auch in der Politik sagen, wo es lang geht, weil sie diese Kompetenz haben. Mhm. Das hat der normale Ingenieur im Studium nicht. Und deshalb ist wichtig, das im Studium auch zu trainieren, zu integrieren. Und was die Schule betrifft, ich habe vor vielen Jahren schon die Debatten geführt, da gerade auch in Bayern und Baden-Württemberg. Dann kam auch die Idee auf, wir brauchen einen neuen Unterricht und so weiter. Und dann kam nachher der Ethikunterricht und dann wird alles abgeladen. Sie haben es schon gesagt, in diese Richtung. Was ich viel sinnvoller halten würde, wie wir es an der Hochschule machen mit der Integration bei den ingenieurwissenschaftlichen, technikwissenschaftlichen Studiengängen, dass in der Schule der Mathe- und der Informatiklehrer schon sensibilisiert wird, und das muss schon an der Hochschule bei ihm geschehen, für diese Fragestellung. Und die Aufgabe des Ministeriums wäre dann, das zu koordinieren, damit die also zum Beispiel, Sie haben gesagt, Projekt, dass an einem Thema der Informatik-Mathe-Lehrer, der Ethiklehrer, der Lehrer für Sozialkunde oder die Lehrerin dann auch ein gemeinsames Thema und Projekt bearbeiten. Mhm. Also es kommt mir darauf an, die Integration der Fächer auf allen Ebenen der Ausbildungen zu erreichen.
Dankeschön. Es gibt ja auch zum Beispiel in Kaiserslautern das schöne Fach Sozioinformatik, was mir dazu auch einfällt, so eine Mischung aus Sozialwissenschaft und Informatik ist, glaube ich, ein neuer Typus. Aber ich glaube, Herr Iske, vieles davon wissen wir im besten Sinne schon, aber es ist ein dickes Brett, was schwer zu bohren ist. Warum?
Warum das schwer zu bohren ist, das dicke Brett? Ja, weil natürlich gesellschaftliche Prozesse lange dauern, weil es wurde ja eben auch schon genannt, weil es Entscheidungsprozesse gibt, für die ein Konsens gesucht wird. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen langsamer. Bei vielen Punkten sind wir vielleicht schon weiter. Also wir machen ja in Magdeburg einen Studiengang, der heißt Medienbildung, und da ist ein großer Schwerpunkt Informatik, weil wir davon ausgehen, dass wenn man heute über Medienpädagogik spricht, man eigentlich was von Informatik wissen muss. Da lernt man also eine andere Fachkultur kennen. Und das ist auch nicht, also das ist mit, ich sag mal vorsichtig, auch mit Strapazen verbunden. So, aber da lernt man sich gegenseitig kennen und man kann sich kennenlernen. Ja, weil ein Informatikzugang ist ja für beispielsweise für Bildungswissenschaftler relativ ungewohnt. Das ist eine andere Perspektive auf Welt. Und der muss man sich erstmal aussetzen und damit muss man erstmal produktiv umgehen. Auf der anderen Seite glauben wir aber, dass sich das lohnt. Also es lohnt sich, so eine Art Kooperation einzuführen und eine Informatiksicht auf Welt kennenzulernen. Andersrum ist es auch so, dann sitzen Informatiker bei uns in Vorlesungen oder in Veranstaltungen und denen fällt das schwer. So, die sagen dann, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Und das ist genau der Punkt, der ja wichtig ist. Und dann wäre die Frage, wie kriegt man das auch in Schule beispielsweise und andere Bildungsinstitutionen rein? Also wie kann man das eigentlich zum Gegenstand von einer Auseinandersetzung machen? Wir müssten ja einen Großteil von Jugendlichen, von Kindern in so einer Diskussion mitnehmen. So, wir müssten also heute darüber sprechen, was eigentlich Datenschutz bedeutet. Und draußen kann man ja Projekte sehen, die das genau machen. So, aber das müsste ja in der Breite irgendwie stattfinden. Man müsste sich im besten Sinne ja ein eigenes Urteil bilden können, was dann auch noch sachliche Grundlagen hat. Und das ist ein langer Prozess und der ist natürlich kompliziert. Nichtsdestotrotz muss man den führen, wenn das die Entscheidungen halt in Zukunft sind. Dann muss man wahrscheinlich auch in der Grundschule muss man überlegen, wie man so eine ethische Dimension da reinbekommt. Und mein Gefühl ist, dass es häufig viel zu technisch gedacht wird. Dann sagt man, das ist ein technisches Problem, dafür gibt es eine technische Lösung. Und dann stellt man jetzt fest, es gibt ganz viele Probleme und es gibt ganz viel Technik, aber Technik ist nicht die Lösung für alle Probleme. So, und dann ist man genau in unserer Diskussion.
Führt es nicht dazu auch, dass wir so eine Grunddiskussion auch, also oder sagen wir mal anders, dass Technik uns wirklich vor die neue Frage stellt, wie wir leben wollen, weil Technik ja ganz sehr viel vordefiniert, also die Algorithmen werden gebaut und da wird dann definiert, wie Technik funktioniert und wir müssen ja vorüberlegen, wie wir es haben wollen. Also viele ethische Fragen des Zusammenlebens, die wir uns vorher vielleicht gar nicht so intensiv gestellt haben, werden jetzt nochmal so richtig angestrahlt und müssen auch neu diskutiert werden.
Also ja, die Frage, wie wir eigentlich zusammenleben wollen, als eine soziologische oder gesellschaftswissenschaftliche Frage, die ist ja alt. So, und jetzt die Frage, was bedeutet das unter Bedingungen von Digitalisierung? Und ich glaube schon, dass da viele neue Aspekte reinkommen. Herr von Bose hat das ja eben so ein bisschen angedeutet. Wenn ich beispielsweise mit meinem Datenverhalten wenn da andere dran beteiligt sind. Ne? Also es wurde darauf hingewiesen, dass man sich hier diesen roten Punkt ankleben soll, wenn man nicht fotografiert werden will. Also das sind natürlich irgendwie Punkte, über die man nachdenken muss. Da gibt es auch keine richtig einfache Antwort. Das wäre ja schön, wenn wir jetzt hier morgen Nachmittag kommen wir zum Ergebnis, eine Liste, 5 Punkte, also wir haben 10 Probleme, wir haben 12 Antworten und die publizieren wir. Und so wird das nicht sein. So, ne, wir, also Philipp Otto sagt das ja gerade, es sind viele, viele Probleme, Herausforderungen, die kennen wir jetzt noch gar nicht. Und dann wäre die Grundmaßgabe, flexibel damit umzugehen, also offen genug zu sein und zu bleiben, auch zukünftig sich da ein gutes Urteil zu bilden. Und das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Wenn man sagt, dass Daten das neue Öl sind, so, dann ist das eine Metapher. So, was bedeutet denn das? Wie wird denn das gemacht? Wie werden denn aus Daten wirklich Geld, als auch unseren? So, und das ist ziemlich kompliziert. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und das, denke ich, sind so Punkte, da könnte man anknüpfen. Ja, und die Frage ist dann, wie breit macht man das mit allen? Gilt das nur für Gymnasiasten? Ist das eine Aufgabe der Schule, vielleicht der außerschulischen Bildung? Und dann sind wir genau bei den Punkten, die wir heute dann auch oder morgen noch diskutieren werden.
In den nächsten 2 Tagen, genau. Ich gebe mal kurz in die Runde, ob es an diesem Punkt Fragen an unsere Diskutanten gibt. Dann gäbe es die Möglichkeit, ich sehe Sie. Und wo ist das Mikro? Das Mikro kommt zu Ihnen, super. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage stellen.
So, ich habe nicht damit gerechnet, mich vorstellen zu müssen. Mein Name ist Tobias Lammers. Mich interessieren die moralischen Aspekte bei der Entscheidung über die Implementierung von KI in zum Beispiel in der Medizintechnik oder in der Medizininformatik, aber auch in anderen Bereichen, wenn zum Beispiel Menschen aufgrund von Risikoanalyseprozessen effektivere Diagnosen oder Behandlungsmöglichkeiten vorenthalten werden, weil dieses Risiko nicht eingeschätzt werden kann. Wie ist der Zeitraum oder wie schätzen Sie den Zeitraum ein, in dem diese Entscheidung getroffen werden muss, bevor diese Entscheidung vielleicht aufgrund von anderen Faktoren bestimmt wird?
Ich glaube, die Frage ging an Sie, Kamals.
Was meinen Sie jetzt mit Zeitraum? Meinen Sie, dass wann solche Software besteht, um sie in Ihrem Sinne anzuwenden? Oder ich meine, oder wollen Sie generell eine Antwort haben, wo wir heute stehen mit den Softwareprogrammen in der Medizintechnik?
Beides würde mich interessieren, aber mir geht es tatsächlich eher so um einen Zeitraum, zu dem vielleicht aufgrund der aktuellen Entwicklung, wie der Stand jetzt gerade ist, eine Entscheidung getroffen werden muss, bevor deswegen andere Probleme entstehen.
Also so im Sinne der Technikgestaltung. Ich denke, ganz wichtig ist, was die Medizin, ganz konkret, wenn Sie mich danach fragen, was die Medizin betrifft, ist, dass man sich klar macht, was ich eben auch herausgestellt habe, die wesentliche Fähigkeit der heutigen künstlichen Intelligenz ist Mustererkennung. Nicht mehr und nicht weniger. Und nochmal, es ist nichts anderes wie Statistik. Das heißt, was dort eigentlich gemacht wird von den Systemen, sind statistische Zusammenhänge, Häufigkeitsdaten, Korrelationen zu erkennen. Wenn Sie die sogenannte evidenzbasierte Medizin sich heute ansehen, was wir von unseren Doktoris da so hören, dann ist es ja im Grunde ähnlich. Nur die Statistiken waren bisher nicht so gut. Wir haben jetzt die guten Rechner und die schnelle Datenauswertung und können das mit der Maschine sehr viel besser. Aber wir dürfen uns bei all dem nicht täuschen, dass es Statistik ist. Das heißt mit anderen Worten, nehmen Sie ein Beispiel. Sie haben eine chemische Substanz und Sie haben eine günstige statistische Korrelation mit dem Abnehmen eines Krebstumors. Dann ist das noch längst keine Garantie für ein nachhaltiges Medikament. Obwohl Druck entsteht, die Firma will jetzt Geld verdienen und dann die Patienten, für die ist es vielleicht die letzte Hoffnung. Aber um dieses nachhaltige Medikament zu bekommen, da muss man tatsächlich den molekularen Mechanismus, ein Kausalmodell des Tumorwachstums kennen, die biochemischen Grundgesetze. Und wenn wir ehrlich sind, mit Recht, die Nobelpreise in Stockholm werden dafür vergeben. Und was ich mit dem Beispiel verbinde, ist eine generelle Botschaft an die KI-Gemeinde auch. Ich meine, wenn sich so die Medien ansehen, da wird ja so getan, als könnte man schon auf Wasser gehen und alle Probleme dieser Welt am Ende mit KI lösen. Das ist ein grober Irrtum. Diese ich sage jetzt mal bewusst statistischen Methoden. Diese statistischen Methoden führen nur dann zum Erfolg, wenn wir das Fachwissen und Domänenwissen, wo es angewendet wird, auch genau verstehen. In diesem Fall das medizinische Wissen, das ingenieurwissenschaftliche Wissen, das physikalische, was auch immer. Ja? Und da sieht man, was die Methoden können und was sie eigentlich nicht können. Und die nächste Frage wäre dann auch die Frage der Regulierung. Wo bestehen jetzt Gefahren, wenn wir mit solchen Korrelationen umgehen? Wie ich jetzt gehört habe, im Bundestag war jetzt eine neue Richtlinie jetzt auch beschlossen worden, die genau in diese Richtung geht. Wer also jetzt solche medizinischen Daten bekommen darf und nicht? Es ist also genau festgelegt, dass Versicherungen beispielsweise die nicht ohne weiteres bekommen dürfen, weil dann natürlich hätten sie gerne, ja, um ihre Policen dann auch entsprechend einzusetzen, aber weil es dann zu massiven Benachteiligungen kommt. Ja, also da haben Sie so ein konkretes Beispiel. Einerseits, was können die Dinger, was können sie nicht, rein technisch, medizinisch gesehen, und andererseits, was kommen jetzt für Konsequenzen für den Nutzer daraus? Und so stelle ich mir die Entwicklung vor.
Bringt uns wieder zum Menschen und zu den Normen, Philipp Otto?
Ganz kurz noch ein Satz hinterher, dieser Zeitpunkt, wann sollte man da reagieren? Ne? Das ist ja quasi auch so und so die Frage, wann muss ich da besonders alert sein und besonders darauf achten, um zu gucken, was passiert hier gesellschaftlich und wann muss man gegensteuern? Selbstverständlich, bei all diesen Sachen, ne, der letzte Punkt war auch ganz wichtig, die Sachen werden ja überall ausprobiert, im Kontext von Tarifen, von Lebenserwartungen etc. pp. Und diese Testcases, die überall gemacht werden, ob der Tarif jetzt sinkt oder höher wird, je nach Lebenssituation, je nach Verhalten, das man im Alltag an den Tag legt, das sind genau diese Sachen, die ausprobiert werden. Und die Frage ist dann immer, wer probiert das warum aus? Ne, sozusagen, man kann jetzt sagen, okay, unsere Krankenkassen, die sind noch cool, ne, da gibt es viel Schlimmere auf der Welt. Ne, das ist okay, wenn die das ausprobieren. Ne, kann man sagen, und so ein Grundvertrauen reinlegen. Jetzt, man kann aber auch sagen, ja, Moment hier, das ist aber auch gefährlich. Ne, dann muss man überlegen, ist das denn noch im öffentlichen Interesse, wenn die das und das machen? Ne, wo wird unser Sozialsystem eigentlich gesprengt? In welcher Sekunde? Und das deswegen, der richtige Zeitpunkt ist quasi immer jetzt sofort, weil es geht immer darum, Modelle zu entwickeln, was man damit tun kann. Und die Krankenkassen oder irgendjemand anders ist auch nicht schlauer in dem Moment, wenn man irgendwas entwickelt. Wir alle müssen sozusagen uns hinstellen und sagen, okay, wenn es das gibt, was kann man damit tun? Was wollen wir da drin? Ist das gut oder schlecht? Und wenn ja, warum? Und diese Debatte und diese Annäherung, da sind wir auch heute, genau an diesem Tag heute, dazu aufgefordert, diese Debatten zu führen, weil das ist wichtig.
Und Sie sagten nämlich vorhin, der Mensch soll sich konkret einbringen. Und jetzt frage ich mich mal als Bürgerin, wo gehe ich denn da hin? Also ich nehme mal Beispiel DSGVO. Die verhindert ja, ich mache jetzt zwar meinen Klick, ne, also dass die Cookies gesetzt werden dürfen und die Daten gesammelt werden dürfen. Am Ende weiß ich aber trotzdem nicht, was mit den Daten gemacht wird. Oder andere Dinge, wenn jetzt, ich habe gelesen, dass jetzt auch ein Autoversicherer, wenn ich mir eine Dashcam ins Auto mache und meine Daten freigebe, dass ich eine günstigere Autoversicherung dann abschließen kann, was für mich persönlich jetzt so die Büchse der Pandora wäre, sie zu öffnen. Herr von Bose, wo gehe ich denn konkret hin als Bürger und bringe mich ein, um dann mitzudiskutieren?
Also Dashcams sind inzwischen rechtlich unzulässig, sagt auch das Bundesverwaltungsgericht bzw. Bundesgerichtshof. Crashcams sind zulässig, also nicht Daten auf Vorrat im Fahrzeugspeicher, kameramäßig speichern und es passiert nichts und man hat den ganzen Straßenverkehr und Fußgängerverkehr dann aufgezeichnet. Das ist aber ein Sonderthema. Ist auch nicht unbedingt eine KI-Anwendung, aber bei den Medizindaten, da kann man das noch ganz gut weiter deklinieren. Also da gilt, weil es besonders sensible Daten sind, das Prinzip der Einwilligung. Und das gilt auch bei der medizinischen Forschung. Aber wie ist das, wenn wir den Nutzen dieser Studien sehen und dieser KI-Anwendung etwa in der Krebstherapie, in der Krebsforschung? Bin ich, und das ist so die Frage auch des Zeitpunktes nochmal, bin ich als Patient mit einer seltenen Krankheit, wenn ich dann gefragt werde, bin ich dann verpflichtet, meine Daten als Datenspende zur Verfügung zu stellen, damit dieses KI-System auf einer größeren Datenbasis Ergebnisse liefert, die dann anderen später Erkrankten noch nützen können. Der Deutsche Ethikrat, da sind wir wieder bei der Ethik, sagt, da muss man dann für solche Überlegungen auch eine Ethikkommission vorsehen. Das ist gang und gäbe bei Forschungsvorhaben im Medizinbereich. Da begleitet eine Ethikkommission die Einführung von solchen Anwendungen. Aber wenn es zu solchen Datenspenden kommen sollte, wie bei der Organspende, ganz aktuelles Thema, dann brauchen wir eine Entscheidung des Gesetzgebers. Das kann nicht durch die Anwender entschieden werden und das kann man auch nicht durch einen moralischen Zwang zustande bringen, also aus Solidarität und Mitverantwortung für die anderen Patienten oder für die Gesellschaft eine Verpflichtung konstruieren. So aber die Position des Deutschen Ethikrates im letzten Jahr in einer der vielen Studien. Das zeigt, dass da Spannungsverhältnisse sind. Und ich meine, dass also an einem gewissen Zeitpunkt eben auch, jedenfalls für die Grundlinien, siehe Organspende, da kann nur der Gesetzgeber die Dinge vorgeben. Und wenn der Gesetzgeber entschieden hat und man immer noch Zweifel hat, weil ja auch Grundrechte berührt sind, dann ist möglicherweise auch das oberste Gericht nochmal gefordert. Und das ist doch ein gutes Korrektiv dann auch, finde ich. Aber insofern eine enorme Komplexität, aber Ihre Frage, der Einzelne hat es natürlich schwer, sozusagen in diese Systeme sich hinein zu diskutieren. Mhm. Nein, der Patient will ja Heilung. Und darum wird er natürlich auch schnell einwilligen. Und trotzdem, wir haben ja eine ganz andere Art von Patientenaufklärung inzwischen. Das geht mit diesen mehr und mehr technischen Entwicklungen natürlich einher. Das muss man also insofern ganzheitlich sehen und anwenden.
Wir sind jetzt so gut wie am Ende dieser Runde, aber ich freue mich sagen zu können, dass wir dieses Thema zum Beispiel KI gleich weiter diskutieren werden in der Panel 2, glaube ich, ist es, wo es um solche ethischen und praktischen Fragen des Umgangs mit KI gehen wird. Wir werden auch über die Medienbildung und Medienkompetenz in einem weiteren Panel weiter diskutieren. Ich würde jetzt noch mal einen Blick aufs Mentimeter werfen wollen. Sehen Sie, jetzt schauen wir noch mal. Es bleibt dabei, wer sollte die Verantwortung für die Implementierung der Digitalkompetenz tragen? Die Bildungspolitik. Sehe ich das richtig? Bildungsbereich. Also, Herr Iske, wundert Sie das oder würden Sie sagen, eigentlich müsste doch die Politik viel mehr?
Ja, das wundern weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist ja eine Bildungs-, also eine Veranstaltung, die auf den Bildungsbereich abzielt. Mhm. Das hätten wir uns jetzt einfach machen können, wenn Sie gesagt hätten, das ist die Politik, hätten wir den schwarzen Peter ja weitergeben können. Jetzt liegt er bei uns selbst. Jetzt können wir ja genau daran weiter diskutieren. Nein, deswegen wundert mich das eigentlich nicht.
Und jetzt gab es noch die zweite Idee mit der Cloud. Und zwar war die Frage, welche Begriffe genau da bei Ihnen am meisten Ihnen in den Sinn kommen. Und der wichtigste, größte Begriff, sehe ich gerade, ist Verantwortung. Herr Mainzer, Sie sagen sehr gut.
Da bin ich ganz glücklich, weil ich hatte Anfang dieses Jahres, das ging bei mir mit einem Gespräch los mit dem Entwicklungsvorstand von BMW. Und der gute Mann stellte sich so vor: Wissen Sie, ich bin ein einfacher Ingenieur der RWTH Aachen. Mit Ethik und Sozialwissenschaften kann ich nichts anfangen. Aber mit Verantwortung, und dann hat er sich so aufgebaut, wie ich das jetzt mache hier im Stuhl, hat er gesagt, Verantwortung, das fängt hier in der Etage an. Mhm. Verantwortung ist nicht Ethik im Sinne eines Wissens als Teildisziplin der Philosophie und so weiter, sondern Verantwortung ist eine Haltung. Und es ist eine Haltung, die kann jeder Meister, jeder Techniker haben, bis rauf zu den Stakeholders, von denen wir hier gesprochen haben. Über diese Balken da eben bin ich in einem Punkt nicht ganz glücklich, muss ich sagen. Und zwar, dass die Wirtschaft unten so klein ist. Die sollten wir nicht entlassen. Denn wo sich der Alltag von uns abspielt, ist ja in der Gesellschaft, sicher auch in Schule und Ausbildung, aber dann vor allen Dingen im Beruf und im Alltag, in der Alltagswelt. Deshalb muss dieser Bereich ebenfalls sensibilisiert werden. Und ich denke, die Gewerkschaften wollen das sicher so, aber ich kenne das aus den Berliner Diskussionen. Es wird mittlerweile in den verantwortlichen Etagen dort auch so gesehen. Und darauf sollten wir aus der Gesellschaft her auch Druck machen, dass das nicht eine Frage ist, mach mal Politik, mach mal Bildungssystem und wir sind hier nur für die Gewinne zuständig. Das ist ein grober Irrtum, denn diese Gewinne, diese Profitmaximierung, das ist zwar richtig beim Unternehmen, aber das Ganze, und das bedeutet ja Technikgestaltung, muss verbunden sein, und jetzt bin ich wieder bei der Verantwortung von diesem Menschen, den ich eben erwähnt habe, muss dort schon in der Etage oben anfangen und geht runter bis in den Betrieb. Das sind Haltungen, die wir Menschen auch trainieren müssen.
Herzlichen Dank. Beifall. Ich bedanke mich für diese Runde. Alle 5 Herren werden Sie jetzt in den nächsten Runden nach der Mittagspause wieder erleben. Ich würde mal zusammenfassen, 3 Thesen. Das eine ist für die Bildungspolitik, wir brauchen eine Symbiose aus Technik, Informatik und Sozialwissenschaften, dass das zusammengeführt wird. Dann wir brauchen Normen für den Einsatz von KI und wir brauchen auch den Wunsch und den Druck des Einzelnen mitzudiskutieren und sich einzumischen, wie diese Normen sozusagen umgesetzt werden und was das für unsere Gesellschaft bedeutet. Herzlichen Dank bis hierher. Andreas Ulrich, ich schaue auf die Tagungsmoderation, aber er ist gerade beschäftigt, darum sage ich Ihnen jetzt, es gibt jetzt das Mittagessen und um 13.15 Uhr geht es in den einzelnen Panels dann weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.